Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir heute Karfreitag feiern dürfen, dass wir daran denken, dass du am Kreuz gestorben bist. Und ich bitte dich darum, dass du uns ruhig machst und dass du uns zeigst, was du uns heute sagen möchtest. Amen. Am Sonntag, am letzten Sonntag, haben wir noch daran gedacht, wie Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Wir haben daran gedacht, wo die Menschen Jesus gefeiert haben, wo sie ihm zugejubelt haben. Wir haben gesagt, Hosianna, gelobet sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Die Leute waren begeistert, die Leute haben Jesus gefeiert. Ja, Hosianna, rette doch, heißt es ja. Und heute, 5 Tage später, steht Jesus vor Pilatus. Und Pilatus fragt die Menschenmenge, was soll ich machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Was soll ich mit ihm machen? Und was hat die Menschenmenge geschrien? Die Menschenmenge hat jetzt nicht mehr geschrien, Hosianna, sondern sie haben geschrien, kreuzige ihn, lass ihn kreuzigen. Und Pilatus hat gesagt, was hat er denn Böses getan? Was hat Jesus denn Böses getan? Und dann heißt es in der Bibel, und sie schrien noch lauter. Lass ihn kreuzigen. Lass ihn kreuzigen. Und Pilatus hat Jesus dann kreuzigen lassen. Pilatus hat ihn geißeln lassen. Die Soldaten haben ihn einen Purpurmantel angezogen, haben ihm eine Dornenkrone aufgesetzt, haben ihm ein Rohr in die rechte Hand gegeben und dann haben sie ihn verspottet, haben ihn angespuckt. Sie haben zu Jesus gesagt, gegrüßet seist du, der König der Juden. Haben sich über ihn lustig gemacht. Dann haben sie seine Kleider verteilt und haben das Los darum geworfen. Und als Jesus dann am Kreuz hing, haben sie über seinem Kopf so eine Tafel gemacht, wo dann drauf stand, dies ist der König der Juden. Und auch als er noch am Kreuz hing, haben sie ihn weiter verspottet. Haben sie gesagt, anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Er ist der König von Israel. Wenn er das ist, dann soll er doch vom Kreuz hinabsteigen. Und dann heißt es weiter, am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte 3 Stunden. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Umstehenden aber meinten, der ruft den Propheten Elia. Einer von ihnen holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Essigwasser und steckte ihn auf einen Stab, um Jesus davon trinken zu lassen. Aber die anderen sagten, lass doch, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Da schrie Jesus noch einmal laut auf und starb. Heute denken wir an den Tod Jesu. Wir denken daran, dass er für deine und für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Wir denken daran, wie sehr er uns liebt, wie treu er zu uns hält. Und am Karfreitag wird deutlich, dass Jesus mehr war als nur ein moralisches Vorbild, als ein Lehrer. Sein Ziel war es nicht nur, die Welt ein bisschen zu verbessern, sondern er kam, um stellvertretend für uns Menschen zu sterben, um ein vollkommenes Leben zu führen, um alle Gebote zu halten und sich schließlich für uns Menschen hinzugeben. In Römer 5, Vers 8, dort steht, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Heute denken wir daran, was Jesus auf sich genommen hat, dass er auf diese Erde gekommen ist, um freiwillig aus Liebe diesen Weg zu gehen. Und so hat er den Weg frei gemacht, damit wir eine Beziehung zu ihm haben können, damit wir das ewige Leben erhalten können. Und diese Erlösung, die braucht jeder von uns. Karfreitag, Ostern hat mit jedem von uns zu tun, weil jeder von uns ist schuldig, jeder von uns ist sündig. Im Römerbrief schreibt Paulus das: Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Auch im ersten Johannesbrief lesen wir das, wo Paulus sagt, wenn jemand sagt, er ist ohne Sünde, dann betrügt er sich selbst. Jeder von uns braucht die Erlösung durch Jesus Christus. Und mir ist deutlich geworden, eigentlich bin ich es, der Jesus ans Kreuz gebracht hat. Weil meine Sünde hat Jesus ans Kreuz gebracht. Und Sünde, was bedeutet das? Es bedeutet ja nicht, dass wir zu viel Schokolade gegessen haben, sondern es bedeutet Zielverfehlung. Wir verfehlen das Ziel, nämlich in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Sünde ist also in erster Linie keine ethische Verfehlung, sondern es ist ein Beziehungsbegriff. Es ist, dass unsere Beziehung zu Gott gestört wird, dass es zerstört wird, dass wir keine Beziehung haben können zu dem heiligen Gott. Und diese Sünde bewirkte, dass Adam und Eva damals aus dem Paradies raus mussten. Gott hat gesagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr sterben. Und Adam und Eva haben Gott misstraut. Sie wollten ihre eigenen Wege gehen. Und die Folge war, dass sie diese enge Gemeinschaft mit Gott verloren haben, dass sie aus dem Paradies raus mussten. Sie mussten hart arbeiten, sie wurden krank und irgendwann starben sie. Sie haben sich gegen Gott entschieden. Und da Gott nun mal ein heiliger, gerechter Gott ist, besteht diese Trennung zwischen uns und zwischen Gott. In Römer 5 heißt es: Wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod, und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Also, wenn Gott jetzt auf der einen Seite gerecht ist und auf der anderen Seite uns Menschen retten will, dann muss er selber die Strafe für uns bezahlen. Das heißt also, im Prinzip sind wir es, die Jesus ans Kreuz gebracht haben, durch unsere Sünde. Und wenn du dich als Christ bezeichnest, dann hast du die Sünde. Dann versuchst du mit der Kraft des Heiligen Geistes nach der Bibel zu leben. Und zwar erstens, weil ich Jesus gefallen will. Ich will Jesus mit meinem Leben gefallen. In der Bibel wird Jesus auch oft als Bräutigam geschrieben, die Gemeinde als Braut. Oder auch im Alten Testament kannst du sehen, dass das ungehorsame Volk Israel auch oft als untreue Frau bezeichnet wird. Und das möchte ich nicht. Ich möchte zu Jesus gehören. Ich möchte ihm gefallen. Das ist doch mein Ziel, als Christ zu leben. Ich hasse die Sünde, ich will davon weg. Ich will das tun, was Jesus von mir möchte. Und wenn ich es weiß und auch wenn es in meinem Herzen ist, wie sehr Jesus mich liebt, was er an Karfreitag für mich getan hat, dass er ans Kreuz gegangen ist, dann hasse ich die Sünde. Dann will ich davon weg, weil ich weiß, was es Jesus bedeutet hat, wie sehr auch Jesus die Sünde gehasst hat, was er deswegen getan hat, dass er ans Kreuz musste. Darum möchte ich Jesus gefallen mit meinem Leben. Ich möchte ihm nachfolgen. Ich hasse die Sünde, wie auch Jesus die Sünde hasst. Und wenn ich Jesus liebe, möchte ich auch mit anderen Menschen darüber sprechen. In der Gemeinde und darüber hinaus. Und was ich immer wieder merke ist, je mehr ich wachse im Glauben, je mehr Jesus in meinem Herzen ist, umso größer wird auch die Abscheu gegenüber dem Bösen, gegenüber der Sünde. Und ich merke nicht bloß, dass ich Jesus gehorchen will und die Sünde hasse, weil ich Jesus gefallen will, sondern ich hasse auch die Sünde, weil ich merke, dass Sünde zerstört, dass Sünde kaputt macht. Wir müssen einfach bloß mal uns die Nachrichten mal anschauen. wenn Kriege geführt werden, im Irak oder in Libyen, wo aus wirtschaftlichen Gründen Menschen getötet werden. Oder wenn ihr auf der Arbeit seid, wo gelogen und betrogen wird, was das anrichtet in Familien und darüber hinaus, für Menschen persönlich. Oder wo Hungersnöte in Länder sind, weil arme Länder ausgebeutet werden von den reichen Ländern. Wo Habgier ein Problem ist, weil viele Menschen noch mehr Geld verdienen wollen und deswegen andere Leute ausbeuten. Sünde zerstört. Zerstört unsere Gesellschaft. Aber Sünde zerstört auch uns persönlich. Auch das sehen wir, wenn Menschen in Süchten hängen oder wo es Ehebruch gibt oder auch wo Geiz und Habgier da ist. Ich denke, das ist ein großes Problem bei uns heutzutage, dass wir immer mehr haben wollen. Sünde zerstört uns persönlich und unsere Gesellschaft. Und darum hassen wir die Sünde. Wollen wir davon weg? Und jeder von uns hat Dinge, die uns von Gott trennen. Die uns von diesem heiligen Gott trennen. Im 2. Korintherbrief schreibt Paulus: Jesus litt nicht als ein Sünder, sondern wurde für uns zur Sünde gemacht, als einer, der von keiner Sünde wusste. Jesus hat schuldlos gelebt. Jesus wurde am Kreuz zur Sünde gemacht, wo er unsere Sünde auf sich genommen hat. Und das wollen wir auch gleich tun nach der Predigt. Wollen wir auch eine Zeit der Stille haben, wo wir mal über unser Leben nachdenken, wo wir zu Gott kommen. Etwas, was wir hier in dem Vers sehen, in den ich gerade vorgelesen habe, ist, ja, dass Jesus sich von Gott verlassen gefühlt hat. Es gab an diesem Tag, wo Jesus starb, eine Finsternis von 12 Uhr mittags bis 3 Uhr nachmittags. Es gab also eine dreistündige Sonnenfinsternis. Und das soll verdeutlichen, dass Jesus am Kreuz das ganze Gericht Gottes, was wir eigentlich bekommen müssten, auf sich genommen hat. Diese Finsternis, dass Jesus diese ganze Schuldenlast der Welt auf sich genommen hat. Und dadurch, gleichzeitig, ist es auch ein Zeichen des Triumphes. Ein Zeichen des Sieges Gottes, dass er den Tod besiegt hat. Das heißt, alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn, und wir sind gerettet. Er wurde verwundet, und wir sind heil geworden. Jesaja. Und um 3 Uhr schrie Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und oft, wenn wir diese Geschichte lesen, dann denken wir, das ist irgendwie in ganz kurzer Zeit geschehen. Aber wir können im Markus-Evangelium lesen, dass Jesus um 9 Uhr morgens gekreuzigt wurde und um 3 Uhr nachmittags ist Jesus gestorben. Und diesen Vers, den Jesus da zitiert, ist genau das, was Andy gerade vorgelesen hat aus Psalm 22. Vielleicht hat er da an diesem Tag viel an diesen Psalm 22 gedacht. Da heißt es dann auch im nächsten Vers: Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Warum sagt Jesus das hier? Ich glaube, er sagt das hier, weil er in diesem Moment die ganze Sünde der Menschheit auf sich nimmt. Weil Jesus hier das ganze Gericht, den Zorn Gottes auf sich gezogen hat. Jesus wurde von seiner Gemeinschaft mit seinem Vater abgeschnitten. Als Jesus unsere Sünden trug, da war er vom Vater verlassen. Er, der in seiner Heiligkeit diese Sünde so gehasst hat, diese Beziehung mit seinem Vater so unbedingt brauchte, hat sich da vom Vater verlassen gefühlt. Und wenn ich mir das so vorstelle, dann muss es eine ganz krasse Atmosphäre gewesen sein damals, wo Jesus am Kreuz hing, wo die Finsternis davor war. Was mögen die Leute wohl gedacht haben? Jesus nicht als ein Sünder, sondern er wurde zur Sünde gemacht. Und das tat er freiwillig. Freiwillig für dich und für mich. Macht das was mit dir? Bewegt dich das? Hat das Einfluss auf dein Leben, auf deinen Lebensstil, auf deinen Alltag? Wenn du liest, was Jesus für uns getan hat? Als letztes Wort sagt Jesus dann, es ist vollbracht. Im Griechischen ist es bloß ein Wort. Da heißt es Telestai, hat Jesus da gesagt. Es ist vollbracht. Wahrscheinlich ist er dann davon ausgegangen, oder wahrscheinlich war es so, dass er sagt, jetzt habe ich meinen Auftrag ausgefüllt. Das, warum ich auf die Erde gekommen bin, die Verheißung, die da ist, jetzt habe ich die Menschen gerettet. Einige sagen sogar, es war ein Jubelruf, was Jesus hier gemacht hat, Telestai. Es war ein Jubelruf, wo Jesus sagt, ich habe diese Aufgabe erledigt. Jesus hat triumphiert. Es war für ihn jetzt Telestai. Es ist vollbracht. Mich hat das an Johannes 17 erinnert, wo es heißt, ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Es ist vollbracht. Wir sind frei. Wir sind erlöst durch Jesus Christus. Und dann ist der Vorhang im Tempel gefallen. Der Vorhang trennte das Allerheiligste und das Heilige im Tempel. Und in das Allerheiligste durfte nur der hohe Priester einmal im Jahr rein. Am sogenannten Yom Kippur-Fest, an dem Versöhnungstag. Und dieser Vorhang ist gefallen. Josephus beschreibt das auch in einem seiner Bücher, wo der Vorhang gefallen ist. Und das bedeutet, dass jetzt alle Menschen Zugang zu Gott haben können. In diesem Allerheiligsten, wo sie damals gedacht haben, da ist Jesus besonders präsent. Aber der ist weg. Und wir alle können eine Beziehung zu ihm haben. Wissen, dass wir erlöst sind. Wissen, dass wir ein ewiges Leben bekommen. Dürfen wissen, dass wir heute mit ihm leben können und er lebt. Und darum können wir Jesus preisen. Darum können wir ihn loben. Auch heute an Karfreitag können wir ihn deswegen loben. Auf der einen Seite denken wir daran, dass Jesus so leiden musste am Kreuz. Aber auf der anderen Seite können wir ihn loben für das, was er am Kreuz getan hat und dass wir erlöst wurden. Dass es Jesus vollbracht hat. Und wenn wir uns mal weiter mit dem Psalm 22 beschäftigen, dann siehst du, dass am Ende dieses Psalms ein großer Lob kommt, ein großer Lobpreis kommt. Vielleicht hat Jesus da auch schon dran gedacht an dem Tag, wo es am Anfang heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und am Ende kommt ein großer Lobpreis. Ich will mal zwei Verse daraus vorlesen. Wir werden da gleich auch noch weiter darauf eingehen. Da heißt es in Vers 23 und 24, ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Alle, die ihr vor dem Herrn Ehrfurcht habt, preist ihn. All ihr Nachkommen Jakobs, gebt ihm die Ehre. Also hier in diesem Psalm 22, wo am Anfang steht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie diese große Dunkelheit da ist, Andi hat es ja gerade vorgelesen, kommt am Ende dieser große Lobpreis. Und darum ist es etwas, wo wir Jesus für loben können, wo wir ihn für preisen können, auch heute. Im englischen Sprachraum heißt Karfreitag ja auch Good Friday. Ja, weil wir uns wirklich freuen können, dass wir erlöst sind. Corrie ten Boom hat einmal gesagt, der Heilige Geist macht uns zuerst sündenbewusst, aber wenn wir bekennen, für Vergebung danken, macht er uns siegesbewusst. Weil wir wissen dürfen, wenn wir mit unserer Schuld zu Jesus gehen, dann haben wir mit ihm zusammen gesiegt, denn er hat das Böse überwunden. Und wir wollen jetzt eine Zeit der Stille haben. Eine Stille, wo du nochmal über das Gehörte nachdenken kannst. Wo du nochmal darüber nachdenken kannst, was Karfreitag für dich bedeutet. Wo du auch nochmal mit deiner Schuld vor Jesus kommen kannst, ihn um Vergebung bitten kannst. Ich werde dann abschließen. Herr Jesus, wenn ich darüber nachdenke, was du für mich getan hast, wie du gelitten hast am Kreuz, ich glaube, ich werde das nie begreifen können, welche Liebe du zu uns hast. Und du kennst unser Leben, du weißt, wie unsere Vergangenheit aussieht, du weißt, wie unsere Gegenwart aussieht, wo Dinge da sind, die uns von dir trennen. Und wir hassen die Sünde. Wir wollen davon weg. Und ich danke dir dafür, dass es auch überall in der Bibel Bibelstellen gibt, die uns verheißen, dass du Sünde vergibst. Und dafür danke ich dir. Wenn wir zu dir kommen, wenn wir unsere Sünden bekennen, so wissen wir, du bist treu und gerecht und du vergibst uns von aller Ungerechtigkeit. Und dafür danken wir dir, Herr Jesus, dass du der Erlöser bist, dass du das für uns gemacht hast, dass du freiwillig ans Kreuz gegangen bist. Und ich bitte dich darum, dass es tief in unser Herz geht, dass es uns verändert, dass es unser Umfeld verändert, dass wir sehr Salz und Licht sein können, weil wir an dich festhalten. Darum bitte ich dich, Herr Jesus Christus. Amen.